Dann meint mein Mann so, okay, wir sagen jetzt der Hebamme Bescheid, einfach so als Rücksicherung, wir haben ja ein bisschen Autofahrt vor uns. Und sie hat mich so im Hintergrund gehört und meint dann, ihr fahrt nirgends mehr hin, wir kommen, kommt, geht bitte wieder hoch, wir machen jetzt eine Hausgeburt.
Hallihallo und schön, dass du da bist beim Mama by Nature Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag. Ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und seit neuestem auch Zweifachmama. Und ich unterstütze dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. In dieser Folge habe ich wieder einen super bestärkenden Geburtsbericht für dich mitgebracht. Irina ist eine ehemalige Teilnehmerin meines Online-Kurses Stark in die Geburt und sie ist außerdem Ärztin. Eigentlich hat sie die Geburt ihres zweiten Kindes im Geburtshaus geplant. Da sie aber so lange so entspannt war, wie sie selbst sagt, blieb dafür keine Zeit mehr. Also gab es kurzerhand eine kleine Planänderung und die Geburt fand dann letztendlich zu Hause in ihren eigenen vier Wänden statt. Wie sie es geschafft hat, trotz all ihrer zum Teil negativen Erfahrungen im Kreissaal, ihre Ängste abzubauen und eine Geburt zu erleben, die letztendlich schöner war, als sie es sich selbst erhofft hatte. Das erzählt sie uns in diesem spannenden Interview. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Dann sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Irina, bei mir im Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du dir Zeit genommen hast, um mir heute von deiner Geburt zu berichten. Dein Geburtsbericht hat mich ja Ende September, glaube ich, erreicht, als du mir geschrieben hast, dass du eine ungeplante Hausgeburt erlebt hast. Und ich bin schon total gespannt, wie das jetzt ganz genau abgelaufen ist und was du zu berichten hast. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Irina.
Dankeschön, hallo.
Ja, super, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast ja jetzt immerhin schon ein 3,5 Monate altes Baby zu Hause, dein zweites Kind.
Ja.
Also da ist es ja nicht immer leicht, dass man sich Zeit nimmt. Aber ich bin einfach so gespannt, wie das bei dir abgelaufen ist. Du hast ja im Sommer, glaube ich, bei mir den Online-Kurs gemacht, den Hypnobirthing-Kurs. Und dann eben auch im August dein zweites Kind geboren, deinen zweiten Sohn.
Genau,
erzähl doch mal, wie alles begann, als du deinen positiven Schwangerschaftstest in deinen Händen gehalten hast. Was war dann ab dann los bei dir?
Ja, ich wusste, ich konnte an dem Tag testen und bin gleich früh alleine aufgestanden. Die zwei Jungs haben noch geschlafen und bin ins Bad, habe den Test gemacht und es war dann schon ein paar Mal die Monate davor eben nicht positiv gewesen. Ich war total aufgeregt und dann war dieser zweite Strich da und ich habe mich so gefreut und bin hüpfend ins Bett gelaufen und habe meinen Mann geküsst, habe mein Kind umarmt, habe mich nochmal zu den beiden gelegt. Und meinem Kind haben wir es natürlich noch nicht gleich gesagt, aber mein Mann hat sich riesig gefreut und genau, also das war ein ganz, ganz schöner Moment für uns, ja.
Also das heißt ein absolutes Wunschkind.
Total, ersehnt.
Ja. Schön, dein Großer, der ist ja jetzt gerade 4 geworden, ne? Oder wird gerade 4 im Januar.
Der wird 4 im Januar, genau, ja. Genau.
Und was ich ja auch total spannend fand, ich glaube, das wusste ich während des Kurses gar nicht, dass du nämlich selber Ärztin bist.
Ja.
Welche Ärztin bist du denn? Du hast ja selber schon Geburten miterlebt, ne?
Genau, also ich habe 2019 Ende mein Examen gemacht und bin seit 2020 dann in der Gynäkologie gewesen. Und habe da natürlich dann auch Kreißsaalerfahrungen sammeln dürfen, die auch nicht immer positiv waren. Ne? Da sammelt man so Bilder. Klar, eher so halt die Pathologien und nicht so, wie es eigentlich so natürlich ablaufen sollte, ja.
Ja, ja, super spannend. Da kommen wir ja gleich noch später darauf zu sprechen, wenn wir dann über Ängste und so weiter sprechen. Ja. Da bin ich schon total gespannt, was du berichtest. Zuerst würde mich jetzt mal interessieren, wie du eigentlich auf das Thema Hypnobirthing gekommen bist. War das immer schon, also auch bei deiner ersten Geburt schon ein Thema oder woher kennst du das?
Ich hatte tatsächlich bei der ersten Geburt, also bei der ersten Schwangerschaft von einer Freundin einfach so nebenbei so, ah, schau mal, das Buch, das hat mir ganz gut geholfen. Ja, lies es doch mal in der Schwangerschaft, wenn es dir was bringt. Und es war so ein Standard-Hypnobirthing-Buch. Und ich habe das gelesen, fand es total spannend. Und ich muss dazu sagen, ich hatte einen sehr lausigen Geburtsvorbereitungskurs, wo mir Angst gemacht wurde, wo man keine Techniken an die Hand bekommen hat, wie man überhaupt so in der Geburt mit allem umgehen soll. Und das Buch war so ziemlich meine einzige Vorbereitung. Also ich habe das nicht intensiv geübt, aber ich wusste dann, wie die Atmungen funktionieren. Ich wusste, dass ich meinen Partner auf jeden Fall mit einbinden will und brauche, hat mir so ein paar Gedanken gemacht, wie ich das überhaupt so alles haben will. Das kam eigentlich alles so vom Hypnobirthing und ich habe natürlich dann auch nach einem Kurs geguckt, aber 2018 waren die in München, Berlin, Hamburg und ich als arme Studentin hatte halt einfach auch nicht das Geld, da weder hinzufahren noch dann mir diesen Kurs zu leisten. Und ich hatte das so im Hinterkopf für die zweite Geburt, habe das jetzt aber nicht weiter fokussiert und dann war das so ganz zufällig, dass ich da auf dich gestoßen bin, jetzt in der zweiten Schwangerschaft. Und ja, dann habe ich diesen Schnupperkurs gemacht und auch gesehen mit diesen kleinen Übungen, was das so bewirken kann, wenn man das halt ein bisschen intensiver auch übt. Und dann steht man so vor der Frage, so gönnt man sich das jetzt, ne? Und ich dachte mir, klar, es ist jetzt mein zweites Kind. Ich weiß nicht, ob noch eins hinterherkommt und wann, wenn nicht jetzt, ne? Dann einfach sich darauf so richtig vorbereiten. Und ich war während der ersten Schwangerschaft war ich auch mitten im Examensstress und hatte da eigentlich auch gar keine Kapazitäten dafür. Und jetzt war ich praktisch im Beschäftigungsverbot zu Hause und dachte, jetzt ist einfach so die richtige Zeit, dass ich das für mich machen kann. Ja.
Ja, schön. Und was waren da so die Themen, die dich da besonders dran interessiert haben? Also was hat da dein Interesse dran geweckt am Hypnobirthing?
Ganz am Anfang war es so, wir standen so vor der Entscheidung, gehen wir ins Geburtshaus, trauen wir uns das zu oder muss es die Klinik sein? Und das war dann so, oh, in Kombination mit Hypnobirthing traue ich es mir zu. Also, dass man einfach sagt, okay, ich schaue, dass ich an mir arbeite, an den Ängsten arbeite. Auch einfach, dass ich das ja alleine hinkriege. Ne? Ich hatte das erste Mal, musste es dann eine PDA werden, sonst wäre es im Kaiserschnitt geendet und da war es dann einfach so, dass ich gesagt habe, okay, und jetzt bin ich praktisch im Geburtshaus, dann mehr oder weniger so bei mir und brauche das dann einfach dafür. Und ja, die Atmungen wusste ich, dass ich die einfach intensiv üben kann, dass ich damit einfach gut klarkomme. Die haben mir das erste Mal schon sehr geholfen. Und aber auch klar, so diese Entspannung, dass man so richtig einfach bei sich bleibt und nicht so denkt, oh Mann, wie lange ist es noch? Oder ne, einfach, ja, das im Hier und Jetzt, das wollte ich einfach noch ein bisschen mehr fokussieren, ja.
Ja, du hast jetzt deine Ängste schon angesprochen. Ich kann mir vorstellen, als Ärztin, wenn man schon ein bisschen was miterlebt hat, dass da wahrscheinlich auch noch mal ein paar andere Ängste mitspielen als so diese Standardängste, die man halt einfach so hat, ne, als Schwangere, was man so mitbekommt rundherum, Geschichten von anderen Mamas. Aber du hast es ja auch wahrscheinlich live auch erlebt, bestimmte Erlebnisse, wo du dir gedacht hast, das möchte ich jetzt so nicht erleben. Erzähl doch mal, was waren denn so Ängste bei dir? Was stand da so im Vordergrund?
Also im Nachhinein muss ich sagen, waren das Ängste, die nichts, absolut nichts mit mir zu tun hatten. Es waren halt diese, sag ich mal, kritischen Momente im Kreißsaal, die sie einfach eingeprägt hatten. Ganz zentral war da auch das Thema Schulterdystokie, dass man sagt, das Kind, der Kopf ist praktisch schon geboren und das geht dann einfach nicht weiter. Und wo ich mir dann dachte, da habe ich ja im Geburtshaus keine Chance, ne? Also, ne? Da ist ja dann niemand, also da ist klar die Hebamme, aber so das, was man dann im Krankenhaus, ja, da dachte ich, wäre ich sicherer. Und dann habe ich das so auch so mit meiner Hebamme besprochen und sie so, wovor hast du denn Angst, ne? Und das war einfach nur im Kopf im Prinzip und sie so, wir können das alles lösen. Und sie hat mir dann auch irgendwo klar gemacht, ich habe ja gar nicht so die Risikofaktoren für diese Ängste, die ich praktisch mitgebracht hatte, ja. Und das war dann auch mit dieser Angstauflösungshypnose, war das so mit, ja, also das hat so wahnsinnig schnell einfach angeschlagen, dass mir das sehr, sehr viel gebracht hat. Ja.
Das heißt, es ist dir dann auch schon in der Schwangerschaft gelungen, dass du deine Ängste auflösen konntest?
Total eigentlich. Also ich habe mich so die letzte Zeit richtig gefreut. Einfach auf die Geburt. Ich war so richtig, Mensch, dann dürfen wir ins Geburtshaus fahren. Ich habe mir diesen Weg immer wieder vorgestellt und fand es einfach total schön, einfach auch diesen Ort mir so vorzustellen, dass da mein Kind auf die Welt kommt, und habe mich richtig gefreut. Ja, es wurde dann noch ein bisschen getrübt, weil ich mir dann noch zwei Rippen gebrochen hatte und körperlich einfach in gar keinem guten Zustand mehr war. Aber selbst das war nicht mehr, dass dann diese ursprüngliche Angst wieder aufgeflackert ist, weil ich einfach in dieser Entspannung irgendwie war und in diesem Vertrauen auf die Geburt, ja.
Schön, super schön. Und wie hast du dich jetzt so hauptsächlich darauf vorbereitet auf die Geburt? Also du hast ja erwähnt, dass du den Hypnobirthing-Kurs gemacht hast. Da pickt sich ja jeder so ein bisschen seine Sachen raus, die für einen am besten funktionieren. Was war das bei dir?
Zentral waren die Atmungen, die ich eigentlich auch im ganzen Alltag irgendwie integriert hatte. Also ich habe Ruheatmung auf dem Weg zum Kindergarten gemacht, wenn ich mein Kind abgeholt habe. Geburtsatmung natürlich bei den Übungswehen. Das war so total, ja, in den Alltag total integriert irgendwann. Und ich habe versucht, jeden Tag die Regenbogenentspannung zu machen, die mir auch einfach. Und also wenn es jetzt nichts für die Geburt gebracht hätte, das war einfach dieser Alltag in der Schwangerschaft, und da war diese Ruhe plötzlich, wenn man einfach sich diese halbe Stunde einfach Zeit genommen hat dafür. Das war, ich weiß gar nicht, ob es eine halbe Stunde war. Es war einfach halt diese Zeit für mich, die total gut getan hat und einfach Ruhe auch in die Schwangerschaft reingebracht hat, ja. Und dann waren es auch diese Hypnosen, ne, dass man sagt, man geht nochmal irgendwie in Themen, die einen so wirklich beschäftigen, und Bilder, die man so im Kopf hat. Das waren eigentlich so die drei Sachen, die da waren. Wir haben natürlich geplant, Anker noch zu setzen und was mein Mann so alles machen kann. Ich habe ihm dann die Light-Touch-Massage noch erklärt, aber das war so nebensächlich, und wir haben immer gesagt, Mensch, das müssen wir noch, das müssen wir noch, und irgendwie kam es dazu nicht, auch nicht während der Geburt, ja.
Ja, es ist ja auch gar nicht so leicht, Hypnobirthing zu üben, wenn man schon ein Kind oder mehrere Kinder hat. Man muss sich ja so ein bisschen Zeit dafür nehmen. Aber wenn du da diese halbe Stunde oder 20 Minuten, je nachdem, welche Hypnose es ist, wenn du das eben schaffst, in den Alltag zu integrieren in der Schwangerschaft, trotz größerem Kind, dann ist das ja schon mal, ja, da ist schon ganz viel damit gewonnen. Und das hast du ja dann, glaube ich, wirst du uns dann gleich erzählen, soweit ich das von dir gelesen habe. Hat dir das ja auch einiges gebracht, ne, dass du diese Hypnosen da geübt hast. Also das heißt, ich habe jetzt mitgenommen, die Atemtechniken waren für dich ganz wichtig, dann auch einfach im Vorfeld gewisse Hypnosen, um an deinen Themen zu arbeiten, um Ängste aufzulösen und generell die Entspannung hast du geübt, um das dann auch wirklich während der Geburt abrufen zu können und auch während der Geburt im tiefen Entspannungszustand bleiben zu können.
Genau,
Ja.
ja.
Und jetzt bin ich schon total gespannt, die Geschichte jetzt wirklich nochmal aus deinem Mund zu hören. Mit allen Details, natürlich nur so viel du möchtest. Erzähl doch mal, wie die Geburt dann letztendlich abgelaufen ist.
Ja, begonnen hat es eigentlich schon die Nacht davor, dass ich bin früh aufgewacht und wusste, okay, ich hatte so die ganze Nacht immer mal wieder eine Wehe und war ganz erstaunt darüber eigentlich, dass ich immer wieder eingeschlafen bin. Also ich habe natürlich, es ging dann, ich bin aufgewacht, habe gemerkt, okay, da ist was, und habe meine Atmung gemacht und bin, ich glaube, mit Ende der Wehe einfach wieder eingeschlafen und bin dann früh aufgewacht und wusste, ja, da war was, aber das war alles machbar. Und ja, also nicht so wie beim ersten Kind, da lag ich ja dann einfach dann auch wach danach und habe gedacht, okay, geht's jetzt los, muss ich losfahren oder so. Und das war dann in der Nacht von der Geburt, ging es dann auch wieder um 3 Uhr los. Und ich bin immer wieder eingeschlafen und es war alles ganz entspannt. Und ich habe die einfach so kommen lassen, die Wehen. Und es war einfach, es hat dazugehört irgendwie. Und um 7 Uhr früh bin ich dann ins Bad gegangen und habe dann gesehen, okay, tatsächlich hat sich ein Schleimpfropf gelöst und ich hatte so eine Zeitungsblutung. Und ich dachte mir so, oh cool, das war so beim ersten gar nicht, dass sich da sowas irgendwie gezeigt hat. Und dachte mir, na gut, das kann jetzt auch noch 2 Tage dauern trotzdem, ne? Und hatte dann einfach so meine Wehen Und dachte mir aber so, ja, irgendwie ist es jetzt so, dass ich ein bisschen Ruhe für mich brauche. Und habe meine Schwester dann angerufen für den Benjamin, meinen Sohn. Und die kam dann auch gleich und ist mit dem einfach ins Spielzimmer. Und die haben sich da so ein bisschen beschäftigt. Von daher war ich so einfach, dass ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt bei mir, ich darf mich jetzt um mich kümmern. Und bin ins Wohnzimmer gegangen, habe die Ohrenstöpsel reingemacht, habe deine Stimme gehört in der Regenbogenentspannung und war einfach so bei mir, bin rumgelaufen, habe mich aufs Sofa gelegt, gerade so, wie ich mich irgendwie gefühlt habe. Und um 9:30 dachte ich mir dann, jetzt will ich irgendwie mal gucken, ne? Ich hatte mit der Hebamme besprochen, dass ich dann einfach in die Dusche gehe und nicht in die Badewanne wegen Kreislauf. Und bin dann in die Dusche gegangen und wollte halt sehen, ob die Wehen auch unter dem Wasser ein bisschen nachlassen. Und dachte mir dann, also natürlich, es waren Wehen da und das Wasser ist mir so über den Rücken gelaufen und es war einfach so, ich konnte damit total gut umgehen und ich habe das fast genossen, in der Dusche da zu stehen und meine Wehen da so zu haben. Ich habe dann noch meine Haare gewaschen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, morgen, wenn die Geburt ist, dann komme ich bestimmt nicht mehr dazu. Und meine Haare gewaschen und habe mich einfach um mich gekümmert und es kam einfach immer wieder eine Wehe und es war einfach schön, ich wollte gar nicht aufhören. Und nach einer halben Stunde dachte ich mir dann, Mensch, das Wasser ist jetzt schon lang gelaufen, ich gehe jetzt mal wieder raus. Und es hat einfach nichts nachgelassen gehabt und ich hatte so einen Einlauf von der Hebamme bekommen und habe halt ausgemacht, ja, ich kann den irgendwann machen, bevor ich losfahre. Und ich dachte mir, ja, das wäre jetzt irgendwie so der richtige Moment. Habe ihr noch geschrieben, ich habe so alle 5 Minuten Wehen, würde jetzt den Einlauf dann machen. Und ja, und dann kam zurück, ja, ich soll mich einfach melden, wenn ich sie brauche. Und ich dachte, es ist noch ganz lange hin, bis ich sie brauche. Den Einlauf habe ich dann nicht mehr gebraucht. Das hat sich dann alles von selbst erledigt. Und ich bin dann wieder ins Wohnzimmer gegangen und dachte mir, okay, ich schaue jetzt einfach noch ein bisschen, wie es so weitergeht und hat einfach wieder die Entspannung drinnen. Und da ist man so im Jetzt, da denkt man jetzt darüber nach, ob man jetzt irgendwie was planen sollte oder Taschen räumen sollte. Und um 11 Uhr sind die Wehen dann viel kräftiger geworden. Und dann hat es mich so ein bisschen geärgert, dass mein Mann, der stand in der Küche, hat Kartoffelsalat gemacht und hat das irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, was ich da so im Wohnzimmer mache. Und habe ihn dann zu mir gerufen und habe gemeint, ob er mal die Tür zumachen kann und einfach ein bisschen bei mir bleiben kann und mir so ein bisschen durch die Wehen helfen könnte, ne? Wie er das halt bei der letzten Geburt auch gemacht hat. Und ich weiß noch genau, er saß so da und schaut mich völlig entgeistert an und meint, jetzt schon? Und er hat so völlig seinen Einsatz irgendwie verpasst, weil er so dachte, okay, wir packen die Sachen, wir fahren dann ins Geburtshaus, da baut er alles auf und dann legt er los mit Leithatsch und sonstigen Sachen. Und ich so, ja, nee, jetzt bleib bei mir und einfach, ich will nicht losfahren, ich will einfach, dass du bei mir bist, wenn die Wehen einfach kräftig sind. Dann hat er das Fenster aufgemacht und hat geguckt, dass ich Luft habe und war so ein bisschen am Anfang noch so gar nicht in seiner Rolle. Ich habe ihm dann gesagt, er soll mir eine Wärmflasche machen, die wird mir so zum Entspannen ganz gut tun an den Füßen. Und er hat sie dann immer ganz selbstständig halt bei der Wehe dann weggenommen, weil ich das dann gar nicht ausgehalten habe. Aber so in den Pausen war das super, einfach so als Entspannung. Und das war dann so wieder so ein Wechselspiel, einfach, dass mein Partner irgendwie auch dabei ist, ne? So haben wir dann so die nächste Stunde verbracht und um 1 kam eine Wehe, wo ich mir in der Wehe, die war wahnsinnig lang und kräftig, dann einfach gedacht habe, jetzt bräuchte ich wahrscheinlich irgendwann eine Hebamme. Wir sollten irgendwie uns langsam auf den Weg machen. Und mit Ende der Wehe gab es so einen Knack. Und ich dachte mir, das kenne ich, das war die Fruchtblase. Jetzt sollten wir losfahren. Und die Wehen haben sich dann aber ganz schnell geändert. Also es wurde viel, also total anders einfach. Ich kann gar nicht sagen, dass es kräftiger war, aber es war einfach anders und es ist kein bisschen gelaufen von der Fruchtblase. Von daher hat mein Mann dann schon gesagt, ach, es war doch nicht die Fruchtblase, wir würden doch irgendwas sehen, aber das Köpfchen scheint das alles ganz gut abgedichtet zu haben. Und dann haben wir uns bei der Hebamme gemeldet und mein Mann ist dann so richtig eifrig geworden, hat dann alle Taschen an die Tür gestellt und wir wohnen im 3. Stock und dann habe ich ihm gesagt, ich warte auf eine Wehenpause, er soll schon mal einfach alles runterräumen. Und dann war er natürlich irgendwann fertig und ich habe immer noch auf so eine richtig lange Wehenpause zum Runtergehen gehofft. Und ja, ich habe dann noch ein paar, also zwei Wehen mit meiner Schwester gehabt, weil mein Mann eben nicht da war. Und das mit den Rippen, mit den gebrochenen, war dann einfach so, dass ich mich nicht selber so stützen konnte, sondern dass meine Schwester meine Arme so genommen hat, was wahnsinnig gut getan hat. Und da mit ihr hatte ich dann noch zwei Wehen und dann danach war es einfach so, dass ich mich bei einer Wehe auf den Boden setzen musste. Und ich habe meine Knie weit auseinander gemacht und so war das so für mich jetzt, so muss ich das jetzt machen. Und mein Mann hat dann wirklich echt versucht, mich zu überreden, jetzt müssen wir wirklich losfahren. Und es hat nicht so geklappt. Und ich habe immer wieder eine Hose gesucht, wo ich die Beine so weit auseinander gekriegt habe. Und ich habe keine gefunden. Am Schluss war ich so im Netzhöschen, das eigentlich so für die Nachgeburtszeit da war. Das ist mir jetzt völlig wurscht. Viele aus dem Haus waren im Urlaub und dann dachte ich mir, ich laufe jetzt da im Netzhöschen runter. Und dann waren wir im Auto. Und dann kam, als die nächste Wehe dann kam, habe ich gesagt, ich kann mich jetzt weder anschnallen, noch kann ich mich auf diesen Sitz setzen. Und übrigens, ich muss jetzt mitschieben. Und dann meint mein Mann so, okay, wir sagen jetzt der Hebamme Bescheid, einfach so als Rücksicherung, wir haben ja ein bisschen Autofahrt vor uns. Und sie hat mich so im Hintergrund gehört und meint dann, ihr fahrt nirgends mehr hin, wir kommen, kommt, geht bitte wieder hoch, wir machen jetzt eine Hausgeburt. Und wir haben aufgelegt und ich sag nur so zu meinem Mann, Mensch, wir haben doch keine Hausgeburt geplant. Und dann haben wir noch mal kurz unternommen, ob wir jetzt doch noch losfahren. Da war kurzzeitig Funkloch, dann haben wir es gelassen. Und mir ist dann noch eingefallen, ich habe meine Nachsorgehebamme ist eine super erfahrene Hausgeburtshebamme. Und ich dachte mir, es ist Sonntag, sie wollte am Montag in Urlaub fahren. Ich rufe die jetzt einfach an und schaue, ob sie Zeit hat, ob sie kommen kann. Die halbe Stunde war mir einfach dann doch gefühlt zu lange. Und das war natürlich Sonntagmittag, also die war jetzt nicht so wirklich vorbereitet auf den Überfall. Aber als sie mich gehört hat, ist sie dann ganz schnell gekommen und hat mich mit hochbegleitet, hat mich noch im Treppenhaus untersucht bei der Wehe und hat dann auch wirklich gemeint, ja, wir sind schon auf Saum und weil ich so Angst hatte, dass ich jetzt alle verrückt mache und alle kommen und ich irgendwie nur bei 3 Zentimetern bin und halt doch nicht mit der Geburt klarkomme. Ne? Und das habe ich mir selber einfach nicht so zugetraut, dass ich das so alleine so weit halt einfach schaffe. Und oben angekommen war dann nur noch die Frage, okay, wo gehen wir hin? Und wir sind dann ins Wohnzimmer gegangen. Mein Mann hat im Hintergrund alles gemanagt, hat Handtücher warm gemacht, alles, was ihm die Hebamme so zugerufen hat, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also, und ich hatte da noch 3 Wehen und dann war mein kleiner Jonas da. Genau. Und dann habe ich erfahren, dass natürlich meine auf den Urlaub ausgelegte Hebamme nichts dabei hatte. Dann hat sie gesagt, wir machen jetzt eine Lotusgeburt und haben konnten halt nicht ablabeln. Und mit der Plazenta, die recht zügig eigentlich kam, kamen aber auch die Hebammen aus dem Geburtshaus. Die sind dann immer als Zweierteam unterwegs. Und die waren voll ausgestattet. Und ja, dann waren 3 erfahrene Hebammen, die sich um mich gekümmert haben und um den Jonas. Und haben das dann einfach so im Hintergrund gemanagt. Das heißt, ich habe den Jonas auf dem Bauch bekommen, dachte mir noch, Mensch, ich möchte meinen Benjamin auch bei mir haben. Das heißt, meine Schwester und der Benjamin, die sind dann auch dazu gekommen und dann waren so alle so bei mir und mein Mann hat dann die Nabelschnur durchgeschnitten und das war so schön einfach, dass der Benjamin da irgendwie dabei war und ja, dann haben wir uns ausgeruht. Ja.
Deine Schwester war wahrscheinlich auch überrascht, ne, als sie aus dem Zimmer kam und...
Ja, sie war eigentlich so die einzige Vorbereitete im Nachhinein, weil sie dann schon irgendwie... Erst wollte sie wissen, wann wir denn losfahren oder ob wir heute überhaupt losfahren, so frühst. Und dann hat sie irgendwann gemeint, Mensch, warum fahrt ihr denn nicht los? Also sie hat es irgendwie mehr überrissen als wir beide, die so völlig geprägt waren von dieser langen Latenzzeit beim ersten Kind. Und es war jetzt auch nicht ihre erste Geburt, wo sie dabei war. Die hat auch mal im Kreißsaal Praktikum gemacht und Von daher war das eigentlich, ja, also man musste sich um sie zumindest nicht kümmern. Sie war irgendwie da völlig bei sich und mit dabei, ja.
Super, die perfekte Unterstützung.
Ja, total.
So ein Anlass.
Ja.
Du hast ja gesagt, dass sich die Wehen dann mal verändert haben.
Mhm.
Dass sie jetzt nicht unbedingt kräftiger, aber einfach anders waren.
Ja.
Da bist du ja dann schon in der Geburtsphase dann gewesen, ne? Also dieser Druck nach unten. Kanntest du dieses Gefühl schon von deiner ersten Geburt?
Überhaupt nicht. Ich hatte durch die PDA war diese Geburtserfahrung total beschränkt. Also ich hatte keine Möglichkeit mehr, meine Beine wirklich gut alleine zu bewegen. Hab ja Hilfe von Hebamme und meinem Mann gebraucht. Und auch dieses Gefühl, so wie diese Wehe ankommt. Also ich habe dann schon immer halt die Dosis runtergestellt, dass ich ein bisschen was mitkriege halt, aber es war einfach nicht so, als dass ich da als Zweitgebärende von meiner Erfahrung und von der ersten hätte profitieren können. Ne? Also da, das war einfach komplett anders. Auch da, sich weiter bewegen zu können, bevor wir runtergegangen sind ins Auto, dachte ich, ich reiße mich nochmal zusammen und bin so ins Kinderzimmer gegangen, habe so gemeint, stand einfach so ganz normal da und habe gemeint, wir fahren jetzt, ne? Viel Spaß beim Spielen. Und das hätte ich nie gedacht, dass das so eine halbe Stunde vor Geburt einfach noch sein kann. Dieses ganze Gefühl auch von den Wehen war einfach komplett anders.
Und das kanntest du auch nicht so von deinen Patientinnen, die du miterlebt hast?
Ich muss sagen, nein, weil als Assistenzärztin wird man einfach wirklich dazu gerufen, wenn das Kind kommt. Das heißt, diese ganze Vorbegleitung macht hauptsächlich die Hebamme. Und man ist dann einfach bei Geburt da, beim Abnabeln, macht die Geburtsverletzungen. Da war viel zu wenig, sage ich mal, auch Kreißsaalerfahrung einfach auch da, denke ich mal. Ne? Also man ist ja nicht nur im Kreißsaal, man macht ja auch viele andere Sachen. Und davon konnte ich nicht profitieren. Auch ich war in dem Moment auch einfach nicht, dass ich sage, ich bin die Ärztin, die sich da jetzt irgendwie selber untersuchen könnte. Oder ne, ich war so bei mir irgendwie, dass ich da einfach halt für mich halt war, ja.
Es hat mich auch so ein bisschen überrascht, dass du ja noch ganz viel organisiert hast, irgendwie auch bis zum Schluss. Also du erzählst ja auch so, ja, da warst du im Auto und die Pausen zwischen den Wellen waren schon ziemlich kurz, aber du hast dann noch an die Hebamme gedacht und dann die angerufen und da so ein bisschen rumorganisiert. Wie war denn das für dich so in dem Moment oder auch jetzt rückwirkend betrachtet, dass du da ja auch so viel in dieser organisatorischen Rolle dann auch warst? War das irgendwie für dich, also hattest du da zwischendurch dann doch vielleicht irgendwie mal Angst oder dass das irgendwie hektisch für dich war?
Das waren nur so kurze Momente, dass ich dann wirklich sage, okay, ich muss jetzt kurz mit meinem Mann reden oder ich muss jetzt kurz das machen. Und es ging immer so plötzlich und genauso plötzlich, wie ich da rausgekommen bin ich irgendwie wieder bei mir gewesen. Also natürlich, ich war jetzt in der Geburtsphase nicht mehr wirklich, dass ich sag, ich war da total irgendwie in meiner Regenbogenentspannung oder sowas, ne? Aber die Wehen, die sind ja einfach so von ihrem Charakter einfach so vereinnahmen, dass man da einfach auch wirklich die Chance kriegt, bei sich zu sein. Und wenn man das dann auch als solches irgendwie annimmt, ist das auch einfach wirklich ja die Chance, dass man wieder zurückgeholt wird. Und in der Pause war es jetzt irgendwie, natürlich muss man da irgendwie organisieren, aber es war halt irgendwie nötig. Also es war jetzt nicht so, dass mich das gestresst hat. Gestresst hat mich natürlich mein Mann, der unbedingt wollte, dass ich diese 3 Stockwerke runterlaufe und ich das absolut nicht wollte in dem Moment. Aber es musste ja sein in unseren Augen, ne? Also, aber rückblickend war das jetzt nichts, wo ich sage, ich bin da total in Wallung gekommen oder dass das jetzt irgendwie, ja, oder dass ich Angst bekommen hätte. Ich habe dann nur gedacht, okay, Mensch, jetzt brauche ich eine halbe Stunde. Das war dann so der Moment, wo ich dann nochmal kurz einfach weiterdenken musste und halt organisieren musste. Und als ich dann wusste, Mensch, die Gerdi kommt, meine Nachsorgehebamme, da war dann wieder alles schön und gut eigentlich, ja.
Hast du dich sicher und gut aufgehoben gefühlt?
Ja.
Schön. Und du hast ja auch so ein bisschen erzählt von den Wellen in der Eröffnungsphase. Da hast du ja die Regenbogenentspannung gehört. Wie kann ich mir das vorstellen? Warst du da irgendwie die meiste Zeit irgendwie entspannt auf dem Sofa und bist irgendwie, keine Ahnung, gesessen, gelegen oder hast du dich bewegt? Was hat dir so geholfen, mit den Wellen umzugehen in der Eröffnungsphase?
Ich war die meiste Zeit, bin ich gelaufen und habe natürlich dann in so einer Wehe, habe ich schon innegehalten, ne? Also ich bin nicht weitergelaufen und habe halt einfach bin in die Atmung reingegangen. Dann so ab 11 lag ich schon viel auf der Seite einfach und um mich einfach noch besser entspannen zu können. Aber es gab immer wieder Phasen, wo ich aufgestanden bin, gelaufen bin, nicht irgendwie hektisch so, ich muss jetzt irgendwie was machen, sondern einfach so im Fluss einfach so mitgelaufen, ja.
Und in der Geburtsphase, als du dann wieder zu Hause warst und wusstest, dein Kind kommt jetzt zu Hause zur Welt, bist du dann ganz intuitiv einfach in die Position gegangen, die sich gerade gut angefühlt hat.
Mit Ende war das einfach diese weite Hocke, die Tiefe. Und die war es einfach. Also da habe ich jetzt nicht irgendwie über andere Geburtspositionen nachgedacht, sondern mein Körper wollte diese Position in dieser Weite meiner Knie und das habe ich nicht in Frage gestellt. Also das war so ganz intuitiv und die habe ich mir vorher im Leben nicht überlegt. Also das war so, wie ich das einfach gerade gefühlt habe und da hätte mich jetzt auch niemand zu was anderem überreden können, glaube ich.
Und dann ging es ja auch relativ schnell, ne? Weil durch die Schwerkraft, die tiefe Hocke ist ja eigentlich optimal, nur für viele ist es halt auch einfach zu anstrengend, weil das auch körperlich einfach ganz schön herausfordernd ist. Aber ich glaube, du hast ja auch gesagt, irgendwie 3 Wellen, wo du mitgeschoben hast und dann war er auch schon da. Ne?
Ja, und ich muss dazu sagen, ich habe einfach wahnsinnig viel Yoga gemacht in der Schwangerschaft. Und so wie das Hypnobirthing mich auf einfach so mental vorbereitet hat, so war das Yoga einfach so für die Verbindung auch von Kopf und Körper war das und halt auch einfach zum Kräftigen, ne? Also das hat mir richtig, richtig viel gebracht. Also ich habe kaum, sage ich mal, schwangerschaftsbedingte Wehwehchen dadurch gehabt und habe mich einfach fit wirklich bis zum Schluss dadurch gefühlt. Und die tiefe Hocke war halt was, wo ich die Rippen ganz gut ausschalten konnte und halt einfach so, ja, es hat einfach optimal gepasst, ja.
Ja, super. Also das heißt, das Schwangerschafts-Yoga, das kannst du auch empfehlen. Das hat dir wirklich unter der Geburt dann auch was gebracht.
Ja, also das war so einfach das Gegenstück zum Hypnobirthing, hab ich so das Gefühl gehabt. Das hat für mich total zusammengehört, ja.
Und von deiner mentalen Geburtsvorbereitung, also jetzt zurückblickend betrachtet, kannst du da sagen, was dir während der Geburt am meisten geholfen hat?
Diese Ruhe zu finden. Also, dass man jetzt, wie du sagst, nicht die ganze Zeit so am Organisieren und Rumgucken ist, sondern dass man wirklich schafft so mit Klick und man ist einfach bei sich und nimmt es alles zwar wahr, aber ja, erlebt es irgendwie anders und hat auch irgendwie dieses Vertrauen, dass man in diesem Moment bleiben darf und nicht jetzt so und so lange vorplanen muss, was noch alles irgendwie kommt, ja. Das war so das, was es dann am Schluss irgendwie rausgerissen hat, denke ich, ja.
Und würdest du sagen, dass die Übung im Vorfeld da auch ausschlaggebend dafür ist, dass das dann am Ende so gut funktioniert hat mit diesem Vertrauen? Und also das waren ja bei dir wirklich so Umstände, die dann ganz anders, ne? Also ich sag ja auch immer im Kurs, glaube ans Planen und nicht an den Plan. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, wenn man dann plötzlich irgendwie sich in dieser Situation wiederfindet, okay, ich krieg mein Kind jetzt doch zu Hause, dass da bei vielen vielleicht auch so ein bisschen Panik ausbrechen könnte. Und genau, würdest du sagen, dass da die Übung im Vorfeld auch ausschlaggebend war?
Total. Also ich bin eigentlich ein kompletter Kopfmensch und hätte mir nie zugetraut, dass ich das so schaffe mit den Entspannungstechniken. Aber das ist halt wirklich, man bahnt so eine neue Straße im Gehirn und das, je öfter man die geht, desto besser funktioniert die halt, ne? Und man findet schon während dem Üben immer schneller einfach in die Entspannung und in die Ruhe rein. Und da hilft das Atmen auch wahnsinnig gut, einfach auch in die Entspannung zu kommen. Und in dem Moment, wo man dann das Atmen ja ganz intuitiv dann wieder macht, während der Geburt, ist man dann auch wieder bei seiner Entspannung. Und das geht einfach so miteinander einher und das hat selbst bei mir, würde ich sagen, funktioniert, wo ich eigentlich ja eher so der Planer bin. Und dieses Glaube ans Planen, nicht an den Plan, das hat bei mir eher dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss offen bleiben, wenn ich in die Klinik verlegt wäre, an der Hausgeburt. Also hätte ich im Leben nicht gedacht. Aber das haben wir genauso angenommen dann irgendwie, wie wir dann halt die Klinik hätten annehmen müssen. Ja.
Ja, du hast ja auch im Vorfeld mir in deiner E-Mail geschrieben, wo du von deiner Geburt berichtet hast, dass du durch diese Geburt auch super viel gelernt hast, auch so über unser Gesundheitssystem oder so, wie du es bisher kanntest. Du kanntest ja bisher Geburten nur aus der Klinik.
Ja.
Magst du da mal so ein bisschen drüber sprechen, was da für dich irgendwie so die wichtigsten Erkenntnisse waren?
Also die allerwichtigste Erkenntnis war dieses, ich wurde einmal dann, hat mich meine Hebamme eben, als sie kam, dann untersucht, um zu gucken, wie weit ich bin. Und das war so was, wo mich wirklich kurz rausgebracht hat. Und ich mir dachte dann so im Nachhinein, als ich dann so Tage danach so über die Geburt nachgedacht habe und dachte mir so, Mensch, in der Klinik wird man echt alle 2 Stunden untersucht und muss irgendwie so, hat so fast das Gefühl, man müsste jetzt irgendwie wieder 2 Zentimeter vorweisen. Und das war irgendwie was, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das hatte ich einfach nicht. Und ich durfte da einfach bei mir bleiben und das nimmt einem so ein bisschen die Chance dazu, irgendwie dieses Untersuchen, ne? Und auch dieses, okay, was ist jetzt, wenn ich da jetzt nicht weiterkomme, was passiert dann? Und dann läuft das so ein Standardprozedere ab. Und eine Geburt ist halt so was Individuelles, das ist halt einfach schön ist, wenn man das so individuell einfach auch lassen kann, ne? Also deswegen, ich war schon vor der Geburt der Meinung, dann mit der Vorbereitung, dass ich mir das richtig ausgesucht habe mit dem Geburtshaus, weil da die Hebammen einfach dem so seinen Lauf lassen. Und ich würde jeder gesunden Frau dazu irgendwie einfach auch raten, sich zumindest damit auseinanderzusetzen, ob ein Geburtshaus nicht was ist. Ne? Ich meine, für mich war ausschlaggebend auch, dass man im Zweifel auch echt schnell verlegt werden kann. Ne? Das Geburtshaus ist bei uns einfach zwischen 2 großen Kliniken. Das war für mich so die Backup-Sicherheit. Aber warum das nicht versuchen oder warum sich das nicht mal anschauen, so wie man sich halt einen Kreißsaal anschaut, einfach, dass man dafür offen ist und es zumindest in Erwägung zieht. Und ich bin da im Geburtshaus auf so kompetente, offene Hebammen getroffen, die definitiv nicht nur irgendwie, ja, weiß ich nicht, was man sich da manchmal so vorstellt, ne, auch als Ärztin in der Klinik, ne, dass das irgendwie alles mit ganz viel Feng Shui und so zu tun hat, aber das war so, also total fachgerecht, sage ich mal, und die haben da so viel Know-how und Kompetenz, dass sie das wirklich echt gut managen können und dass man davor einfach auch keine Angst irgendwie haben braucht, ne, und damit sich einfach halt auch die Chance halt offen hält, dass es halt einfach so natürlich wie möglich halt vonstatten gehen kann, ja.
Ja, und vor allem auch die 1-zu-1-Betreuung, ne, die halt leider in den Kliniken in den meisten Fällen nicht so wirklich, also aus Kapazitätsgründen einfach nicht so, genau, nicht so richtig realisierbar ist, ne? Ja. Also ich glaube, es geht natürlich der Wunsch dahin, jetzt auch mit der neuen S3-Leitlinie, dass eine 1-zu-1-Betreuung gewährleistet werden kann, aber aus Kosten- und Kapazitätsgründen ist es natürlich auch schwierig und es ist auch schwer planbar, weil man weiß ja auch nie in der Klinik, wie viele Frauen kommen heute Nacht, ja, oder auch tagsüber. Und das ist, glaube ich, so der wichtigste Faktor, den du einfach dann im Geburtshaus hast und auch als Hausgeburt, ja, dass du halt wirklich diese 1-zu-1-Betreuung oder bei dir war es ja am Ende sogar eine 3-zu-1-Betreuung, ja, die du dann hattest und wo du dich einfach dann so sicher und gut aufgehoben fühlst, dass dann auch dieser natürliche Geburtsverlauf auch wirklich ganz reibungslos und entspannt und harmonisch einfach ablaufen kann. Ne?
Ja, also so aus Kliniksicht kann ich sagen, dass das eine völlig utopische Forderung ist, diese 1-zu-1-Betreuung in der Klinik zu leisten. Ne? Da ist unser Gesundheitssystem überhaupt nicht drauf ausgelegt und das von den Hebammen, die in der Klinik wirklich einfach alles machen, was ihnen irgendwie möglich ist, ist es fast ungerecht zu verlangen, dass die das schaffen. Und ich war während meiner ersten Geburt wahnsinnig viel alleine mit meinem Mann. Und also hätte sogar einfach eine bessere Betreuung gehabt im Geburtshaus. Und auch dieses am CTG angeschlossen sein, ne? Ich kann ja da mich nicht so bewegen, wie ich das gerne hätte. Man hat ständig dieses Geräusch vom CTG, ne? Kann natürlich jetzt mit Stöpseln schon gegenwirken, aber es ist halt einfach nicht mehr dieses Freie, wie es halt, wie man sich das halt vielleicht so aussuchen würde, wenn man das einfach intuitiv entscheiden könnte. Und so würde die Hebamme einfach so, oh, jetzt hat er sich verstopft.
Wir sind ja heute zu viert, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt in diesem Interview.
So würde die Hebamme halt einfach so immer mal wieder mit dem CTG eben draufschauen und das ist einfach was völlig anderes und es kann in viel mehr Ruhe gemacht werden, wie dass man da jetzt einfach immer diesen Gurt halt tragen muss und die, das ist einfach nochmal was total einschränkt, ja.
Ja, und auch die Umgebung ist einfach so ausschlaggebend. Also gerade bei einer Hausgeburt, egal ob jetzt geplant oder ungeplant, man fühlt sich zu Hause natürlich sehr wohl. Das ist so das gewohnte Umfeld. Natürlich hat man da jetzt nicht, gerade in deinem Fall, du warst ja auch lange alleine, nicht die Unterstützung, die man dann in dem Moment gerade schon braucht, aber alleine dadurch, dass man im gewohnten Umfeld ist, wo man sich wohlfühlt, wo man automatisch entspannen kann. Das alleine macht so viel aus für diesen Geburtsverlauf. Das ist ja auch in der Natur, kommt das ja so nirgends anders vor, dass man für die Geburt woanders hinfährt, in ein fremdes Umfeld. Und dann ist dieses Klinikumfeld ja für uns trotzdem auch so assoziiert, dass wir eine Klinik normalerweise damit in Verbindung bringen, okay, irgendwas ist schiefgelaufen, ein Unfall, eine Krankheit, was auch immer. Und dann haben wir grelles Licht und diese ganzen technischen Geräte. Das ist jetzt nicht unbedingt was für den Geburtsverlauf förderlich ist. Und deswegen, ich sage ja auch oft, dass es gerade, wenn man in der Klinik die Geburt erleben möchte, da finde ich es auch nochmal besonders wichtig, sich bestimmte Techniken anzueignen, damit man trotzdem in diese Entspannung reinfindet, obwohl dieses Umfeld irgendwie so ungewohnt ist und so klinisch eben. Und da hat man dann zu Hause oder auch im Geburtshaus natürlich auch einen riesengroßen Vorteil.
Ja. Ich finde auch, dieses in die Klinik fahren ist so, ich hole mir jetzt Hilfe. Ne? Oder ich kann das ja gar nicht alleine und das hätte ich nie gedacht. Ich meine, kein Tier zweifelt irgendwie dran, dass das jetzt seine Kinder kriegen kann. Ne? Und wir Menschen denken so, okay, ich bin jetzt schwanger, ich kriege jetzt ein Kind, bitte helft mir, macht mal. Und so ist es eigentlich gar nicht. Und da wieder hinzukommen, ist eigentlich eine total schöne Erfahrung. Und ich muss auch sagen, diese Fahrt in die Klinik, die unterbricht ja auch nochmal so diese ganze, ich bin bei mir, ich arbeite in den Wehen mit und so, das ist einfach irgendwie dann unterbrochen. Und zu Hause ist es halt einfach, ja, darf das einfach weiterlaufen ohne Unterbrechung. Und ich war in meiner eigenen Dusche und hatte keine Klinikkacheln vor mir. Und klar, diese Badewanne in der Klinik damals, die hat versucht halt dieses Heimelige irgendwie wieder zu schaffen, aber es ist halt einfach noch ein Krankenhauszimmer, ja.
Hattest du jemals während der Geburt das Gefühl, du brauchst jetzt irgendwas, was du nur in der Klinik hast?
Nein. Also da wäre Geburtshaus schon Überversorgung gewesen, sage ich mal. Klar, so eine Nabelklemme ist irgendwie eine tolle Sache so, nach der Geburt. Alles, was man da gemacht hätte, um nach dem Kind zu gucken, hätte mich einfach rausgebracht, ja.
Glaubst du, dass diese Geburtserfahrung jetzt auch was verändern wird? So deine Sicht?
Also, ich habe mich mit der einen Hebamme aus dem Geburtshaus danach noch unterhalten und sie sagt immer, ihr schwebt so ein Zentrum vor, ne? Wo einfach so das Geburtshaus fast so mit drinnen ist, so ist direkt neben der Klinik und die Klinik hat ja völlig ihre Rechtfertigung für Pathologien in der Schwangerschaft wie auch bei der Geburt. Und gesunde Frauen, wo das dann unter der Geburt auftaucht, die können immer noch dann einfach halt weitergeschoben werden, sage ich mal. Und bei Frauen, ja, die Mehrlinge erwarten oder die aufgrund anderer Einschränkungen einfach einer ärztlichen Aufsicht bedürfen. Das ist völlig gerechtfertigt und da ist es wunderbar, dass wir die gute medizinische Versorgung haben. Und wenn man das so mehr in Einklang bringen könnte, dass man auch einfach sagt, also Geburtshaus hat seine Berechtigung für eben die gesunde Frau, die auf natürlichem Wege gebären will, das wäre so eigentlich das Beste so für die medizinische Versorgung und wird auch die Kliniken wahnsinnig entlasten, weil die könnten sich dann wiederum auf ihre Aufgabe halt wieder mehr fokussieren.
Ja. Ich finde, das hat Corona ja auch nochmal so ein bisschen hervorgebracht, dass es ja eigentlich schon ein bisschen verrückt ist, dass man in einem Krankenhaus die Gebärenden und die Kranken alle zusammen in ein Gebäude wirft. Ja. Also da war ja auch oder ist ja auch jetzt oftmals die Gefahr, ne, was sich ja auch viele Frauen dann gedacht haben, okay, will ich jetzt zur Geburt wirklich in ein Krankenhaus, wo wir gerade mitten in der Pandemie sind und wo ich dann irgendwie womöglich noch das Risiko habe, mich anzustecken, weil einfach so viele kranke Menschen da sind. Da habe ich auch mal gelesen, dass, ich weiß nicht, ob es nur überlegt wurde oder ob das in einem Land auch umgesetzt wurde, dass dann ein Hotel, das ja im Lockdown sowieso leer stand, dafür gemietet wird, um da die Gebärenden und die Schwangeren gemeinsam mit Doulas und Hebammen unterzubringen. Und ich fand das eigentlich total schön. Also das war anscheinend wirklich fast am Gelände des Krankenhauses, sodass man dann eben auch, so wie du gesagt hast, verlegen kann im Notfall, wenn das nötig ist. Und wenn man jetzt so ein bisschen träumen darf, habe ich mir auch letztens überlegt, so ja, warum wollen denn eigentlich so wenige Frauen eine Hausgeburt haben? Warum haben so viele Frauen Angst davor? Und ich denke, dass es einfach auch das ist, dass viele Frauen die Möglichkeit haben möchten, dass ein Arzt anwesend ist, der halt im Notfall eingreifen kann. Also da träume ich dann auch manchmal so vor mir hin und denke mir, das wäre doch eigentlich auch total cool, wenn auch Ärzte Hausgeburten begleiten würden, ne? Also wenn man sowas irgendwie realisieren könnte. Das, ja. Davon habe ich jetzt auch noch nie gehört, dass das irgendwie im Gespräch ist, aber es würde, glaube ich, auch der einen oder anderen Frau so ein bisschen die Angst vor der Hausgeburt nehmen, wenn sie wüsste, okay, ein Arzt ist an ihrer Seite oder eine Ärztin ist an ihrer Seite und würde das Ganze dann dementsprechend begleiten. Ja, also ich finde das mega, mega spannend, mit dir über diese Themen zu sprechen, weil du einfach da nochmal so eine ganz andere Sicht drauf hast, weil gerade Hypnobirthing ja auch oftmals so diesen Ruf hat, dass das so Esoterik-Kram ist, ne, und ne, so wie du vorhin gesagt hast, mit den Hebammen und mit dem Feng Shui, also da gibt es halt einfach Vorurteile und das kommt wahrscheinlich auch nicht von irgendwo, das gibt's bestimmt auch irgendwo, dass das eben dann auch so ausgelegt wird. Aber du hast da ja auch einen sehr klaren und bodenständigen und wissenschaftlichen Blick auf das Ganze und kopflastig, so wie du dich ja auch selber nennst. Also ich finde das eben mega spannend, weil ich glaube, dass sehr viele Frauen einfach so ticken wie du und das einfach aus einer rationalen Sicht halt betrachten, das Ganze. Und deswegen finde ich es wirklich mega spannend, das nochmal von dir zu hören, was das in dir verändert hat und dass du da auch die eine oder andere Überraschung erlebt hast. gibt's jetzt noch irgendetwas, was du gerne noch mit den Zuhörerinnen teilen möchtest, was wir bisher noch nicht besprochen haben? Gibt's noch irgendwelche Erkenntnisse, die dir wichtig sind?
Vielleicht einfach, dass sich jede Frau irgendwie denkt, es sind nicht nur die positiven Geschichten der anderen, ne? Dass das mal gut gelaufen ist, sondern dass man sich das irgendwie selber zutraut, diese Geburt hinzubekommen, ne? Und man kann sich durch das Hypnobirthing so gut Hilfe holen, dadurch da wieder hinzukommen, einfach in dieses Vertrauen rein. Und ich weiß immer, es gibt so viel Geld so für die Erstausstattung aus. Da geht so viel, ja, wo man dann danach denkt, Mensch, was habe ich eigentlich alles gedacht, was ich so brauche? Und wenn man da einfach mal sagt, und ich bin es mir jetzt wert, dass ich mich für mich auf diese Geburt vorbereite, dann weiß ich, und da kann ich mich auch für eine Klinikgeburt entscheiden, ne? Also es ist einfach, ich kann ich mich dann informiert entscheiden, wenn ich mir alles so ein bisschen angucke, wenn ich mir vorher alle Wege offen halte, wenn ich mal in ein Geburtshaus gehe, wenn ich mal mit einer Hebamme vorher spreche. Und nur dann kann ich eigentlich so eine informierte Entscheidung treffen und nicht alles so ja mit mir machen lassen. Ne? Und das ist eigentlich so das, was jede Frau sich offen halten kann, ja. und mit Hypnobirthing dann auch immer gern als Unterstützung, wenn man eben noch ein bisschen mehr bei sich irgendwie halt bleiben will, ja.
Ich finde ja auch immer wieder diesen Vergleich mit der Hochzeit ganz spannend, weil wir sind ja alle super mega spendabel, wenn es um die Planung unserer Hochzeit geht. Tausende von Euros, die irgendwie ganz locker durch die Finger gleiten. Und bei der Geburt höre ich halt auch ganz oft so, nee, ich weiß nicht, ob es das jetzt wert ist, dass ich da irgendwie Geld investiere, mich darauf vorzubereiten. Andererseits werden aber auch wieder tausende Euros für Kinderwegen, Buggies ausgegeben, Babybettchen und so weiter, wo man auch dann oft im Nachhinein dann drauf kommt, okay, das eigentlich brauche ich, ja, weniger ist mehr, das weiß man dann immer auch erst im Nachhinein, dass man ganz viel von dieser Erstausstattung eigentlich gar nicht braucht, aber da sind wir halt alle sehr in Konsumlaune, einfach aus Vorfreude. Ich glaube, das ist auch ganz natürlich, dass man da einfach so diesen Nestbautrieb wirklich auslebt. Aber das ist auch nochmal spannend, was du gesagt hast, ne? Dass da kann man auch ruhig mal ein bisschen Geld investieren, weil das einfach am Ende dann so einen großen Unterschied machen kann. Es ist halt leider nicht so greifbar wie ein Buggy oder ein Babybettchen, dass man sagt, okay.
Das habe ich mir eben auch gedacht. Das ist halt ein Wert, der dann irgendwie keinen materiellen Gegenwert hat. Aber ich kann es ganz gut vergleichen. Ich hatte in der ersten Geburt eben diese PDA-Geburt mit einem eigentlich sehr leichten Kind. Der hat dann 3100 Gramm gewogen. Und Jonas jetzt, der wurde zwar viel leichter geschätzt, hat sich fast um ein Kilo verschätzt, aber er war dann fast 3,7. Und ich habe keinerlei Geburtsverletzungen. Ich bin durch das Nicht-Mitpressen bin ich einfach so viel schneller wieder auch vom Beckenboden auf die Beine gekommen. Und das hat einfach was so anders als das erste Mal, wo ich mir denke, das ist ja ein Gegenwert, wo man danach einfach dann echt auch am Rennen ist, ne, mit einem Beckenboden, der geschlaucht ist. Und dass man dann da noch was verändert. Und da kann man einfach auch gut rein investieren, ne? Dass man sagt, das ist es mir wert, dass ich erstmal die schöne Erfahrung danach habe, was man ja bei einer Hochzeit irgendwie auch will, ne? Die schöne Erfahrung. Und das kann eben Geburt auch sein. Und davor haben einfach, glaube ich, zu viele Angst, ja.
Ja.
Also als ich gesagt habe, ich gehe ins Geburtshaus, habe ich erstmal gemerkt, wie arg angstbehaftet dieses Thema ist, weil sowohl in der Bekanntschaft, Freundschaft, Freunden, die fanden das total, boah, krass, du gehst ins Geburtshaus. Und meine Gynäkologin fand das auch nicht so spaßig. Hat dann nur gemeint, es ist zwar kuscheliger, aber das ganze Risiko und also schon nach der ersten Vorstellung dort konnte ich eigentlich überhaupt nichts mehr von dem Risiko sprechen, weil die so kompetent da arbeiten und natürlich auch ihre medizinische Ausstattung haben, das vergisst man oft. Und auch wenn das in einer Hausgeburt geplant wird, dann ist natürlich auch da medizinische Ausstattung da. Das wird irgendwie ein bisschen vergessen.
Ja, super spannend. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Ich würde sagen, wir sind mit unserer Zeit auch fast um. Ich habe mich so gefreut, dich wieder zu sehen und diese Geschichte von dir zu hören. Die ist auch wirklich unglaublich. Eine ungeplante Hausgeburt von einer Ärztin. Wirklich super, super schön. Und ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, mir diese Fragen zu beantworten. Es ist ja auch wirklich ein sehr persönliches Thema. Nicht jeder möchte einfach über so etwas Persönliches sprechen, was dann auch doch einige Menschen erreicht. Also ich danke dir von Herzen. Ich bin mir sicher, dass das ganz, ganz viele Frauen bestärken wird und weiterhelfen wird. Und ich wünsche dir noch alles, alles Gute mit deinen drei Jungs. Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Heute hast du den überraschenden Geburtsbericht einer Zweifachmama gehört, die ihre Einstellung zur Geburt von Grund auf transformieren konnte. Als Ärztin ist Irina mittlerweile komplett überzeugt davon, wie natürlich und sanft eine Geburt ablaufen kann, wenn sie nicht gestört wird. Auch die Wichtigkeit der Umgebung und des Teams während der Geburt sind dir jetzt so richtig bewusst geworden. Ich bin so dankbar, solche Geburtsberichte mit dir teilen zu dürfen, damit auch du positiv inspiriert und bestärkt wirst. Wie du heute gehört hast, es ist möglich. Du musst nicht esoterisch oder besonders spirituell dafür sein. Auch als Kopfmensch kannst du negative Glaubenssätze in positive umwandeln und so eine positive Geburtserfahrung machen. Wenn ich dich dabei unterstützen darf, dann komm auch du gerne in mein Online-Programm Stark in die Geburt 2.0, wo ich dich Schritt für Schritt auf deinem Weg begleite. Du lernst dabei nicht nur dein Mindset so auszurichten, dass es dich bei der Geburt optimal unterstützt, sondern du kriegst auch noch all die Werkzeuge an die Hand, die du für ein bestärkendes Geburtserlebnis brauchst. Die anderen Mamas und ich freuen uns auf dich. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Also bis dahin alles Liebe und tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.